Ein Bauer in Israel zur Zeit Jesu verfügte noch nicht über unsere modernen Maschinen der Bodenbearbeitung. Er säte von Hand. Er warf das Korn einfach auf die Erde und pflügte erst dann mit einem einfachen Pflug nach. Aber die unterschiedlichen Böden, die er vorfand, kennen wir auch heute. Viele Körner, die ausgesät werden, fallen auf den harten Weg. Werden sie nicht mit eingepflügt, dann kommen schnell die Vögel und fressen sie auf. Oder sie werden von den Spaziergängern zertreten. Andere Körner geraten auf felsigen Boden. Von oben betrachtet sieht er oft gleich aus wie der restliche Acker. Aber bald merkt der Landwirt, dass die Pflanzen darauf nicht recht gedeihen. Sie treiben keine ausreichenden Wurzeln und gehen an Wassermangel und Hitze ein. Auch die Körner, die unter die Dornen fallen, haben keine Chance. Es mag sein, dass sie treiben, aber rasch wird der zarte Schössling von dem wilden Gestrüpp überwuchert. Licht und Platz fehlen ihm und er geht zugrunde. Die Körner aber, die auf guten Boden, ohne Fels und Dornen fallen und bald eingepflügt werden, sie bringen viel Frucht. Der Bauer darf sich auf die Ernte freuen. Harter Boden, felsiger Boden, dornenüberwucherter Boden und fruchtbarer Boden, vier unterschiedliche Böden, vier unterschiedliche Möglichkeiten des Wachstums. Oft gebraucht Jesus solche Bilder aus der Schöpfung, um geistliche Zusammenhänge zu veranschaulichen. Und so geschieht es auch im Gleichnis vom vierfachen Ackerfeld. Wir hören aus Lukas 8. Ein Sämann ging aus, zu säen seinen Samen. Und indem er säte, fiel einiges auf den Weg und wurde zertreten, und die Vögel unter dem Himmel fraßen's auf. Und einiges fiel auf den Fels, und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und einiges fiel mitten unter die Dornen, und die Dornen gingen mit auf, und erstickten es. Und einiges fiel auf gutes Land, und es ging auf und trug hundertfach Frucht. Soweit dieses Gleichnis aus Lukas 8, was uns Jesus erzählt. Nun, die vier unterschiedlichen Böden sind Bilder für vier Möglichkeiten, wie Menschen reagieren, wenn sie das Wort Gottes hören. So wie die Böden den Samen, das ausgestreute Korn, unterschiedlich aufnehmen, so nehmen Menschen das Wort Gottes unterschiedlich auf. Der Herr Jesus selber erklärt das Gleichnis. Ich zitiere wiederum aus Lukas 8. Der Same ist das Wort Gottes. Die aber auf dem Weg, das sind die, die es hören. Danach kommt der Teufel und nimmt das Wort aus ihrem Herzen, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an, doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie, und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Was aber unter die Dornen fiel, sind die, die es hören und gehen hin und ersticken unter den Sorgen, dem Reichtum und den Freuden des Lebens und bringen keine Frucht. Das aber auf dem guten Land sind die, die das Wort hören und behalten in einem feinen, guten Herzen und bringen Frucht in Geduld. Soweit diese Erklärung, die der Herr Jesus selber in Lukas 8 gibt. Nun möchten wir diese vier Böden, diese vier Arten, auf das Wort Gottes zu reagieren, im Einzelnen betrachten. Erstens, der verschlossene Mensch gleicht dem hartgetretenen Boden. Da ist zuerst der Mensch, der sich dem Wort Gottes gegenüber verschließt. Er entspricht dem hartgetretenen Weg im Gleichnis Jesu. Das Korn wird ausgesät. Das Wort Gottes wird verkündigt, aber der Boden ist hart. Der Mensch lässt das Wort nicht ins Innerste seines Herzens dringen. Nun hat der Teufel leichtes Spiel. So wie die Vögel das Korn vom hart getretenen Weg aufpicken, so reißt der Teufel das Wort Gottes aus dem menschlichen Herzen, bevor es Wurzeln schlagen kann. Der Mensch hat zwar das Wort gehört, er hat am Gottesdienst oder an der Bibelstunde teilgenommen, aber er geht genauso leer wieder heim, wie er gekommen ist. Da ist zum Beispiel der junge Mann, der in einer bestimmten Sünde lebt, mit der er nicht brechen will. In den Gottesdienst geht er nur seiner Oma zuliebe. Dort hört er von Schuld und Umkehr und davon, dass es durch Jesus Vergebung gibt. Aber im Innersten ist sein Herz verhärtet. Das Wort Gottes dringt bei ihm nicht durch. Da ist der Geschäftsmann, der seine Kunden betrügt. Er weiß darum, aber er hat sich ein System von Entschuldigungen zurechtgebastelt, mit dem er versucht, sich selbst zu rechtfertigen. Im Gottesdienst hört er von Recht und Gerechtigkeit und davon, dass man nicht stehlen soll. Aber als er damit konfrontiert wird, verschließt er sich nur noch mehr. Da ist die ältere Dame. Sie hat schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen, die immer in die Kirche springen. Der Pfarrer sucht sie in ihrer Wohnung auf und verkündigt ihr das Evangelium von der Liebe Jesu. Aber sie will sich der Botschaft nicht öffnen. Ihre schlechten Erfahrungen schieben sich wie ein schwarzer Schleier davor. Menschen, die dem hart getretenen Boden gleichen. Das zweite ist der oberflächliche Mensch. Das erste war ja der verschlossene Mensch. Das zweite nun der oberflächliche Mensch. Er gleicht dem felsigen Boden. Beim oberflächlichen Menschen geht das Wort Gottes schon tiefer als beim verschlossenen Menschen. Aber es geht nicht tief genug. Jesus vergleicht diese Art, auf das Wort zu reagieren, mit dem felsigen Boden. Die aber auf dem Fels sind die, wenn sie es hören, nehmen sie das Wort mit Freuden an. Doch sie haben keine Wurzel. Eine Zeit lang glauben sie und zu der Zeit der Anfechtung fallen sie ab. Ein junges Mädchen besuchte ein christliches Rockkonzert. Die Musik war mitreißend, die Ansprache dynamisch, die Einladung zur Jesus-Nachfolge unwiderstehlich. Jesus macht dich glücklich, lautete die Hauptaussage. Das Mädchen war begeistert und sagte zu Jesus ja. Einige Tage lang hielt die Hochstimmung an, doch dann kam die kalte Dusche. Plötzlich ging alles schief, in Mathe eine 6, Krach mit den Eltern und dann die hässlichen Worte, die ihr über die Lippen rutschten. Sie fiel in eine tiefe innere Krise und begann an ihrem Glauben zu zweifeln. Da sie niemanden fand, der ihr in dieser Lage helfen konnte, kam sie völlig vom Glauben ab. Viele Christen leben wie dieses Mädchen anfangs in dem Irrtum, dass es mit Jesus immer nur bergauf geht. Ihnen ist nicht bewusst, dass Jesu Weg ein Leidensweg war und dass er seinen Jüngern ein ähnliches Schicksal vorausgesagt hat. Christsein ist kein Zuckerschlecken, sondern täglicher Kampf mit dem Spott der Welt und dem eigenen Versagen. Anfechtungen gehören zum Christenleben dazu. Sie bleiben uns nicht erspart, aber Jesus schenkt uns Kraft, sie zu ertragen. Dazu verhilft kein Strohfeuer, sondern nur Nüchternheit und ein festes Gegründetsein in Jesus und seinem Wort. Verschlossener Mensch, oberflächlicher Mensch. Das dritte ist der verführbare Mensch. Dieser gleicht dem dornenüberwucherten Boden. Ähnlich wie beim oberflächlichen Menschen geht es beim donnenüberwucherten Boden, dem verführbaren Menschen, in seiner Verführbarkeit. Auch er hat das Wort Gottes gehört und Jesus im Glauben angenommen. Der Same ist in seinem Herzen aufgegangen. Der Keimling wächst, aber plötzlich breitet sich das Donnengestrüpp darüber, das den guten Anfang erstickt und zunichte macht. Blicken wir noch einmal die Beispiele im ersten Teil an. Der junge Mann, der in einer bestimmten Sünde lebte, ist weiter in den Gottesdienst gekommen. Die Oma hat ihm geraten, weiter hinzugehen. Und eines Tages trifft das Wort Gottes doch noch sein Herz. Er erkennt seine Schuld. Er möchte ein neues Leben mit Jesus beginnen. Aber er lebt in einer seltsamen Gespaltenheit. Einerseits will er Erlösung durch Jesus haben. Andererseits möchte er von seiner Sünde nicht lassen. Das geht nicht lange gut. Die alte Bindung ist so stark, dass seine Liebe zu Jesus erkaltet. Er hört zwar das Wort, aber die scheinbaren Freuden des Lebens ersticken es. Auch der betrügerische Geschäftsmann hat weiter an den Gottesdiensten teilgenommen. Auch er erkennt plötzlich seine Schuld. Er freut sich, dass Jesus ihm Vergebung zugesagt hat. Er möchte seine Kunden nicht mehr betrügen, bis ihm eines Tages ein besonders dicker Fisch an die Angel schwimmt. Er kann nicht widerstehen und fällt in das alte Leben zurück. Aber Jesus nennt nicht nur die Gebundenheit an den Reichtum und die sogenannten Freuden des irdischen Lebens, die das Wort ersticken kann. Er nennt auch die Sorgen um das Dasein in dieser Welt. Wie viele Menschen sorgen sich mehr um ihr irdisches Wohlergehen als um ihr ewiges Heil? Würden sie auf das ewige Heil blicken, dann würden sie auch das irdische Sorgen in einer anderen Perspektive sehen. So aber nehmen die Sorgen überhand und der Blick auf die Ewigkeit bleibt verstellt. Das Wort Gottes ermahnt uns hingegen in 1. Petrus 5: Alle eure Sorge werft auf den Herrn, denn er sorgt für euch. Verschlossener, oberflächlicher und verführbarer Mensch. Das vierte nun ist der geistliche Mensch, und dieser gleicht dem fruchtbaren Boden. Hartgetretene, felsige und donnenüberwucherte Böden bringen keine Frucht hervor. Verschlossenheit, Oberflächlichkeit und Verführbarkeit rauben dem Menschen das rettende Wort Gottes oder lassen es gar nicht erst in sein Inneres gelangen. Wie aber kann gute Frucht entstehen? Sie kann entstehen, indem die Saat auf fruchtbaren Boden gestreut wird. Und diesem fruchtbaren, guten Boden entspricht der geistliche Mensch. Der geistliche Mensch zeichnet sich aus unter anderem durch die drei folgenden Eigenschaften: durch Offenheit, durch Tiefgründigkeit und durch Standhaftigkeit. Er ist offen im Hören, tiefgründig im Verstehen und standhaft im Festhalten des Wortes Gottes. Er ist offen im Hören, das heißt, er tut sein Herz weit auf, wenn er unter die Verkündigung des Wortes Gottes kommt. Er bittet Gott um Hilfe, etwa durch folgendes Gebet am Anfang des Gottesdienstes: Herr, öffne du mein Herz für dein Wort. Nimm alles Störende, alle Ablenkungen, alle Blockaden der Sünde und des Misstrauens hinweg. Lass mich ganz Ohr sein für deine Botschaft und schenke, dass das Gehörte Frucht in meinem Leben bringt. Amen. So kann ein Gebet lauten für die Öffnung des Ohres für das Wort Gottes. Der geistliche Mensch ist also offen im Hören. Er ist zweitens tiefgründig im Verstehen des Wortes Gottes. Das heißt, er begnügt sich nicht mit einem Halleluja-Christentum, das ihm alle Tage Sonnenschein verspricht. Nein, er gräbt tiefer. Er entdeckt dabei, dass zum Christsein auch Durststrecken und Leidenszeiten gehören. Aber zugleich lernt er Jesus als den Herrn kennen, der ihn auch im Leiden trägt. Und schließlich ist der geistliche Mensch standhaft im Festhalten des Wortes Gottes. Die Heilige Schrift warnt ihn vor den Gefahren des Sich-Sorgens, der Gebundenheit an Reichtum und an Freuden dieser Welt. Der geistliche Mensch weiß um solche Verführungen, die ihn von Jesus Christus weglocken möchten. Umso mehr verlässt er sich auf Gottes Wort. Umso mehr klammert er sich am Kreuz des Herrn fest und spricht zu ihm: Wenn ich nur dich habe, so frage ich nichts nach Himmel und Erde. Psalm 73, Vers 25. Als Beispiel für einen solchen geistlichen Menschen wähle ich ein altes Mütterlein. Es wohnt unscheinbar in einem kleinen Häuschen am Rand seines Ortes. Mancherlei Krankheiten haben es krumm werden lassen. Die meisten nehmen von ihm keine Notiz. Ab und zu spotten einige: Da drüben wohnt die fromme Oma. Wie aber geht diese Frau in den Gottesdienst? Sie geht dorthin hungrig. Sie hat großen Hunger nach Gottes Wort. Ihr Herz ist weit offen, weil sie geistliches Lebensbrot empfangen möchte. Sie ist dankbar für jedes Wort des Trostes, der Vergebung und der Ermahnung, die auch sie noch nötig hat. Sie weiß aus ihrem langen Christenleben heraus, dass der Weg mit Jesus nicht immer auf sonnigen Höhen verläuft. Er hat ihr das Rheuma und die Gicht nicht weggenommen. Er hat sie manches Schwere erleben lassen. Aber trotzdem möchte sie den Weg mit ihrem Herrn weitergehen bis ans Ende und weder zur rechten noch zur linken weichen. Auf diesem Weg begleitet und tröstet sie der Liedvers von Paul Gerhardt: Der Grund, da ich mich gründe, ist Christus und sein Blut. Das machet, dass ich finde, das ewige wahre Gut. An mir und meinem Leben ist nichts auf dieser Erd. Was Christus mir gegeben, das ist der Liebe wert. Liebe Hörerin, lieber Hörer, vielleicht sind Sie ein altes Mütterlein wie diese Frau. Vielleicht sind Sie aber auch ein erfolgreicher Geschäftsmann oder ein Arbeiter auf dem Höhepunkt seiner Schaffenskraft. Vielleicht sind Sie eine Mutter mit einem kleinen Kindlein, vielleicht ein Schüler oder ein Student. Wer Sie auch sind, was Sie auch tun, Sie können ein fruchtbarer Boden werden. Lassen Sie das Wort Gottes ganz in Ihr Herz hinein. Nehmen Sie Jesus Christus als Ihren Herrn und Erlöser an. Und vertrauen Sie darauf, er wird Sie umgestalten zu einem neuen Menschen. Wie kann nun das Leben als Christ, wie kann geistliche Frucht konkret aussehen? Wir werden im Folgenden einige Beispiele dafür betrachten. Nun, liebe Hörerin, lieber Hörer, was würden Sie sagen, wenn Ihnen plötzlich Gott sichtbar begegnete und mit Ihnen redete? Vielleicht würden Sie sich fürchten. Vielleicht wären Sie auch hoch erfreut über diese Begegnung und würden sagen: Welch Wunder, womit habe ich das verdient? Vielleicht würden Sie sogar eingebildet und dächten bei sich: Da sieht man doch, was für ein Kerl ich bin. Was sich viele wünschen, das geschieht mir. Mir erscheint Gott, mir allein. Dann aber kommt die kalte Dusche. Gott will etwas von Ihnen. Er hat einen Auftrag für Sie. Und was für einen Auftrag? Einen Auftrag, der Ihnen überhaupt nicht passt. Sie sollen hingehen mitten in die Stadt. Sie sollen sich auf den Marktplatz stellen und allen zurufen: Gott liebt euch, er will euch retten, kehrt um von euren sündigen Wegen, bekehrt euch zu Gott. Und da steigen plötzlich die Ausreden in ihnen hoch. Warum gerade ich? Wer bin ich denn, dass ich das tun sollte? Ich kann doch gar nicht gut reden. Da müsste ich ja erst einen Rednerkurs besuchen. Und außerdem werden mir die Leute sowieso nicht glauben. Also bleiben sie lieber zu Hause, legen sich ins Bett und denken über die Gottesbegegnung nach. Ein schönes Erlebnis war es ja, aber der Auftrag, nein, danke. Nun, liebe Freunde, es gibt Menschen, die eine solche Gottesbegegnung wirklich erlebt haben, zu denen Gott unmittelbar und hörbar geredet hat. In der Bibel wird uns immer wieder davon berichtet. Ein solcher Mensch ist Mose. Ihm ist Gott im brennenden Dornbusch erschienen. Wir hören im Folgenden diesen Bericht aus 2. Mose 4, die Verse 1 bis 17. Die Erscheinung Gottes ist nun schon vorüber und nun sehen wir, wie Mose darauf reagiert. Es heißt nun in 2. Mose 4, Mose antwortete und sprach: Siehe, sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören, sondern werden sagen, der Herr ist dir nicht erschienen. Der Herr sprach zu ihm: Was hast du da in deiner Hand? Er sprach: Einen Stab. Der Herr sprach: Wirf ihn auf die Erde. Und er warf ihn auf die Erde. Da ward er zur Schlange, und Mose floh vor ihr. Aber der Herr sprach zu ihm: Strecke deine Hand aus und erhasche sie beim Schwanz. Da streckte er seine Hand aus und ergriff sie, und sie ward zum Stab in seiner Hand. Und der Herr sprach: Darum werden sie glauben, dass dir erschienen ist der Herr, der Gott ihrer Väter, der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs. Und der Herr sprach weiter zu ihm: Strecke deine Hand in den Bausch deines Gewandes. Und er steckte sie hinein. Und als er sie wieder herauszog, siehe, da war sie aussätzig wie Schnee. Und er sprach: Tu sie wieder in den Bausch deines Gewandes. Und er tat sie wieder hinein. Und als er sie herauszog, siehe, da war sie wieder wie sein anderes Fleisch. Und der Herr sprach: Wenn sie dir nun nicht glauben und nicht auf dich hören werden bei dem einen Zeichen, so werden sie dir doch glauben bei dem anderen Zeichen. Wenn sie aber diesen zwei Zeichen nicht glauben und nicht auf dich hören werden, so nimm Wasser aus dem Nil und gieß es auf das trockene Land, dann wird das Wasser, das du aus dem Strom genommen hast, Blut werden auf dem trockenen Land. Mose aber sprach zu dem Herrn: Ach, mein Herr, ich bin von jeher nicht beredt gewesen, auch jetzt nicht, seitdem du mit deinem Knecht redest, denn ich habe eine schwere Sprache und eine schwere Zunge. Der Herr sprach zu ihm: Wer hat dem Menschen den Mund geschaffen? Oder wer hat den Stummen oder Tauben oder Sehenden oder Blinden gemacht? Habe ich's nicht getan, der Herr? So geh nun hin. Ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Mose aber sprach: Mein Herr, sende, wen du senden willst. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose und sprach: Weiß ich denn nicht, dass dein Bruder Aaron aus dem Stamm Levi beredt ist? Und siehe, er wird dir entgegenkommen, und wenn er dich sieht, wird er sich von Herzen freuen. Du sollst zu ihm reden und die Worte in seinen Mund legen. Und ich will mit deinem und seinem Munde sein und euch lehren, was ihr tun sollt. Und er soll für dich zum Volk reden. Er soll dein Mund sein und du sollst für ihn Gott sein. Und diesen Stab nimm in deine Hand, mit dem du die Zeichen tun sollst. Soweit dieser beeindruckende Bericht aus dem 2. Mosebuch. Gott hat Mose den Auftrag gegeben: Gehe hin zu deinem Volk und sage ihm, ich will es retten. Ja, mehr noch, gehe hin zu deinem ärgsten Feind und dem Feind deines Volkes, zum Pharao, und sage ihm, er soll dein Volk freilassen. Das waren keineswegs einfache Aufträge. Sie waren mit Lebensgefahr verbunden, denn der Pharao galt als grausam und unbarmherzig. Er fackelte nicht lange, wenn es galt, jemanden vom Leben zum Tode zu befördern. Und diese Aufträge waren mit Schande verbunden, wenn die ganze Sache nicht klappte, wenn das Volk doch nicht frei kam. So verstehen wir es, dass Mose auf die gleichen Ausreden verfällt, die wir in dieser Situation vielleicht vorbringen würden. Wer bin ich denn, dass ich es tun soll? Ich kann nicht reden und sie werden mir ja doch nicht glauben. Wie reagiert nun aber Gott auf diese Ausreden? Er nimmt sie ernst. Tatsächlich, er blockt sie nicht einfach ab. Er sagt nicht, du sollst tun, was ich dir befehle und fertig. Nein, er kommt Mose, er kommt dem Menschen entgegen. Gott legt dem Menschen keine unerfüllbaren Forderungen auf, ohne ihm auch die Mittel zu ihrer Erfüllung in die Hand zu geben. Wenn aber Gott die Mittel gibt, dann sind die Forderungen nicht mehr unerfüllbar. So heißt es auch im Neuen Testament in Römer 8, der Geist hilft unserer Schwachheit auf. Und in 2. Korinther 12, wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Stark durch die Kraft Christi. Nun zu den Ausreden im Einzelnen. Die ersten beiden Ausreden lauten, wer bin ich denn, dass ich es tun soll? Und sie werden mir nicht glauben. Darauf gibt Gott die Antwort, ich will mit dir sein. Nicht du tust es, sondern ich tue es durch dich. Vertraue mir, und ich werde dir Zeichen mitgeben, die du vor allen tun sollst. Dann werden sie dir glauben. Der dritten Ausrede, ich kann nicht gut reden, begegnet Gott mit der Zusage, ich will mit deinem Munde sein und dich lehren, was du sagen sollst. Damit lösen sich die Ausreden des Mose auf wie Seifenblasen. Er ist nun ganz allein vor Gott gestellt. Nun geht es nicht mehr darum, ob er den Auftrag Gottes tun kann. Er kann ihn tun, denn Gott will mit ihm sein. Nun geht es darum, ob er Gottes Auftrag tun will und ob er bereit ist, diese geistliche Frucht zu bringen. Und Mose will nicht. Er sagt nun ganz offen, mein Herr, sende, wenn du senden willst. Und da heißt es, Gott wurde sehr zornig über ihn. Wie menschlich begegnet uns hier Mose. Wir erkennen in ihm unser eigenes Sträuben, unser eigenes Aufbegehren gegen Gott, unsere eigene Sünde. Aber noch einmal kommt Gott uns entgegen. Er sagt, geht zu zweit, nimm deinen Bruder Aaron mit, er wird für dich reden. Aber nun gehorche mir und geh, denke nicht nur an dich, sondern an meinen Willen und an das Wohlergehen deines Volkes. Und daraufhin war Mose Gott gehorsam. Sind auch wir Gott gehorsam? Bringen auch wir diese wichtigste geistliche Frucht? Oder denken wir nur an uns und an unseren eigenen Willen? Lassen Sie mich auf die Geschichte vom Anfang zurückkommen. Sie werden wahrscheinlich nie eine solche Gottesbegegnung erleben, in der Ihnen Gott sichtbar und hörbar gegenübertritt. Aber trotzdem können Sie Gottes Willen erfahren, zum Beispiel im Gebet, in der Bibellese, durch das Wort eines Mitchristen oder in Lebensführungen, die Gott schenkt. Oft brauchen sie auch gar nicht lange zu suchen. Da liegt die Not vor der Haustür oder beginnt sogar in der eigenen Familie. Da heißt es dann, geh hin und hilf. Predige die frohe Botschaft von Jesus. Verbinde die Wunden der Schwachen, Kranken und Ausgestoßenen. Wenn Ihnen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, der Wille Gottes klar geworden ist, Wenn Sie irgendwo einen konkreten Auftrag von Gott her sehen, dann zögern Sie nicht. Gehen Sie hin und tun Sie ihn. Unser christlicher Jugendbund zum Beispiel sieht einen wichtigen Auftrag darin, regelmäßig auf die Straßen und in die Krankenhäuser zu gehen, um dort die Liebe und den Trost Jesu zu verkündigen. Wir singen frohe christliche Lieder zur Gitarre, verteilen Traktate und halten evangelistische Kurzansprachen. Wenn dann viele Leute einfach vorübergehen oder sich abwenden, dann steigen in uns auch Gedanken hoch, wie wir können ja gar nicht gut reden, wir wirken nicht überzeugend und sie werden uns nicht glauben. Gerade dann aber wird uns deutlich, sie werden uns wirklich nicht glauben. Wir können wirklich nichts tun aus eigener Kraft. Gott aber wirkt. Wenn wir ihm glauben und gehorsam seinen Willen tun, dann werden auch wir plötzlich glaubwürdig. Dann werden wir glaubwürdige Zeugen seiner Liebe. Ein weiteres Beispiel für geistliche Frucht steht in 1. Korinther 10, Vers 10, wo es heißt, murret nicht. Schon wieder ist das Frühstücksei kalt, immer nur Ärger. Wann wird denn endlich alles besser werden? Jeder kennt solche Ausbrüche. Schlechte Laune, tiefe Unzufriedenheit, gekränkt sein, Stress, all dies kann zu Murren, Bruddeln oder Nörgeln führen. Oft führt auch Enttäuschung, Interesselosigkeit oder ein sich unverstanden fühlen in Verbitterung hinein. Bei manchem Menschen endet eine häufige Gemütsstimmung der Unzufriedenheit mit notorischem Brummigsein. Murren wird zur angewöhnten Charaktereigenschaft. Die Bibel kennt viele Beispiele, wo Menschen unzufrieden sind mit den Verhältnissen, mit Menschen oder Gott. Sie laufen hin und her nach Speise und murren, wenn sie nicht satt werden, steht in Psalm 59 zu lesen. In Apostelgeschichte 6 lesen wir von einem Murren, weil sich die griechischen Witwen unterversorgt fühlten. In 4. Mose 14 murren die Israeliten gegen Mose und Aaron, in Wirklichkeit aber gegen Gott, wegen der Bedrohlichkeit der Wüste. Eine besondere Art des Murrens ist es, Gott durch Murren zu Wundern zu nötigen. So versuchen die Israeliten in 2. Mose 16, Gott durch Murren zur Gabe von Manna zu veranlassen. Zwar wird dieser Wunsch erhört, aber solche Art von Bitten, das kein Bitten mehr ist, sondern Forderung, kann gefährlich sein. 1. Korinther 10, Vers 9 ermahnt uns, lasset uns den Herrn nicht versuchen. Es ist auch eine falsche Haltung, wenn man Gottes Gebote äußerlich erfüllt, jedoch innerlich dagegen rebelliert. Solches Verhalten ist vor Gott entwertet. Es zeigt, dass man noch nicht fest in der Liebe und Freudigkeit Gott gegenübersteht. Gott lässt keine Auflehnung ungestraft. Wir hörten ja, etliche von jenen murrten und wurden umgebracht. 1. Korinther 10, Vers 10. Die Zeit des Gesetzes war keine einfache Zeit. Strafe muss nicht immer Gericht sein. Sie kann auch korrigieren und zur Bescheidenheit führen heute. So sind wir bei den Gegenbegriffen zu murren. Murret nicht, das heißt, seid dankbar, seid bescheiden, seid zufrieden mit dem, was ihr habt. Tut mit Freudigkeit und in Selbstlosigkeit euren Dienst für Gott und den Nächsten. Strahlt Zufriedenheit und Glück auch an andere Menschen aus. Versucht Gott nicht durch Anklagen, Vorwürfe, Tränendrüsen drücken und Holzhammermethoden. Nehmt euch selber an, wie euch Gott geschaffen hat. Stellt keine größeren Ansprüche an die Mitmenschen, als ihr selbst erfüllen könnt. Betet voll Vertrauen und legt alle Auflehnung, die von Unglauben zeugt, ab. Helft mit, das Murren und Schimpfen in der Welt durch eure Wärme, die ihr von Gott bekommt, zu überwinden. Schaut auf Jesus. Als er gemartert wurde, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Jesaja 53, Vers 7. Nehmt mit Freuden an, was der Herr getan. Nehmt sein Opfer an, seinen Tod. Nehmt das Leben an, das er euch gewann. Nehmt ihn selber an, euren Gott. Ein weiteres Problem ist die Habsucht. Und auch hier können wir geistliche Frucht bringen im Kontrast zu ihr. In Epheser 5, Vers 5 lesen wir: Das sollt ihr wissen, dass kein Habsüchtiger, Habsucht ist nämlich Götzendienst, Anteil bekommt am Reich Christi und Gottes. Es war einmal ein Geschäftsmann, der hatte ein ansehnliches Bankkonto. Aber was er besaß, genügte ihm noch nicht. So machte er rücksichtslose Geschäfte, schonte weder Konkurrenten noch Angestellte, schielte nur nach seinem Vorteil und sah sein Bankkonto immer weiter wachsen und wachsen. Eines Tages war es soweit. Er sagte sich: So, jetzt habe ich genug Geld zurückgelegt. Jetzt kann ich mir ein ruhiges Leben machen und das Dasein genießen. Jedes Jahr zweimal verreisen, essen im teuersten Restaurant, frei sein wie ein Vogel im Wind, von Gott und der Welt unabhängig sein. Aber was geschah? Eine Woche später starb er. Nun hatte er nichts von allen Schätzen und Gütern, die er in jahrelanger Raffsucht angehäuft hatte. Diese Geschichte ist uns in ganz ähnlicher Weise in der Bibel in Lukas 12 überliefert. Sie enthüllt uns ein tiefgründiges Geheimnis des Menschenlebens, nämlich: Der Mensch mag sich noch so abrackern und verausgaben, nichts von allen irdischen Gütern kann er mitnehmen in das Reich Gottes. Die Hände, die auf Erden übervoll schienen, sind dann leer. Wird damit die Arbeit abgewertet, könnte man sich nun fragen? Nein, sie entspricht Gottes Willen und Schöpfungsauftrag. Entscheidend für Gott aber ist, aus welchen Motiven wir etwas tun. Gott sieht das Herz an. Viele Menschen häufen Schätze an, weil sie sich vom irdischen Glück, Erfüllung ihres Lebens versprechen. Dahinter steckt, dass sie nicht mit Gott und einem Weiterleben nach dem Tode rechnen. Für sie gilt der Satz: Genieße das Leben. Sie betreiben Habsucht als Genuss. Andere arbeiten, um zu glänzen durch Macht und Reichtümer. Sie verlassen sich mehr auf die Ehre bei Menschen als auf die Ehre vor Gott. Und sie sind damit verlassen. Wieder andere, und das gilt für wirkliche, echte Christen, arbeiten, um Gottes Auftrag nachzukommen. Sie wollen die Erde für Gott verwalten und dem Nächsten dienen. Bei ihnen fällt das Motiv der Habsucht weg. So ist Arbeit und auch Reichtum an sich nichts Negatives, wird aber dann negativ von Gott gesehen, wenn man damit eigenen Vorteil, eigene Ehre sucht, wenn man seinen Nächsten benachteiligt und Gott die Ehre entzieht. Denn Habgier ist immer mit Benachteiligung oder Vernachlässigung eines anderen verbunden. Habgier im weiteren Sinne bedeutet, sein wollen wie Gott, alle Erkenntnis, Weisheit und Macht haben wollen. Man vergleiche hier zum Beispiel den Sündenfallbericht in 1. Mose 3. Ihr werdet sein wie Gott, sagt die Schlange Satan zu Menschen. Habgier ist somit eine Grundsünde des Menschen. Sie reißt einen Graben zwischen Gott und Mensch auf. Deshalb ist Schätze sammeln und Streben aus Habgier nicht nur sinnlos, man kann ja nichts mitnehmen, sondern auch im höchsten Grade gefährlich. Sünde, Götzendienst. Man dient nicht Gott, sondern dem größten Götzen, dem eigenen Ich. Wer sein Leben findet, sagt Jesus, der wird's verlieren. Wer aber sein Leben verliert um meinetwillen, der wird's finden. Wer sein Leben findet, das kann auch heißen, Wer es im Habenwollen zu finden glaubt, der wird's verlieren. In diesem Wort Jesu aus Matthäus 10 ist deutlich die Gefahr des Habenwollens, des Festhaltenwollens gezeigt. Zugleich aber wird der Ausweg gezeigt, nämlich nur indem wir uns selbst verlieren, finden wir das Leben. Nicht indem wir an unserem Ich festkleben und es mit immer mehr Macht, Reichtum, Wissen und so weiter ausstaffieren, sondern indem wir das, was uns von Jesus abbringen will, von uns nehmen lassen, indem wir uns hingeben und sagen, Herr, hier bin ich, leer und hohl vor dir. Fülle du mich mit dem Reichtum deiner Liebe und des ewigen Lebens. So und nur so werden wir reiche geistliche Frucht bringen in Zeit und Ewigkeit. Und so gilt, sammelt nicht Schätze und Güter hier auf Erden, sammelt euch Schätze im Himmel bei dem Herrn. Wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Nahe bei Jesus oder von ihm fern. Ich schließe mit einem Gebet in Gedichtform. Fester Halt bist du, o Gott. Wenn wir sehen, wie oft wir Menschen Böses tun und Böses wünschen, dann befällt uns tiefer Schmerz und wir flehen himmelwärts. Wie wir lügen und betrügen, nichts mehr suchen als Vergnügen, uns am Fressen, Saufen, Laben, Dunkel lieben wie die Schaben, nach Gewinn und Ehre jagen, die im Wege stehen, plagen, nichts verzeihen, nichts verschenken, nur noch an uns selber denken, Zwietracht, Neid und Laster säen, Ehebruch und Raub begehen, andere Menschen schnell verachten und, noch schlimmer, nicht beachten, sie zur Einsamkeit verdammen und noch in die Grube rammen, wie wir schließlich Gott verdrängen, uns an seine Stelle zwängen. Wenn wir sehen diese Not, wünschen wir, wir wären tot. Doch fester Halt bist du, o Gott. Du, Herr, stellst uns in das Leben, willst, dass wir die Schuld vergeben, wie du uns vergeben hast. Dir, Herr, dürfen wir vertrauen, fest auf deine Liebe bauen, selbst wenn alle Welt nur hasst. Dich, der frei macht von den Sünden, dürfen wir der Welt verkünden, singen von der Rettermacht. Gib, dass wir auf dich uns gründen, dass wir dich, den Heiland, finden, die wir nur an uns gedacht. Sei das Licht uns armen Blinden, löse uns aus Todesbinden, spend uns warmen Hoffnungsstrahl. Schenke Eintracht und Verständnis, stärk den Mut zum Schuldbekenntnis bei uns Menschen überall. Heile uns unsäglich Kranke, ewig sagen wir dir Danke, dass du rettest uns vom Tod. Einsamkeit kannst du beenden und uns wahre Freunde senden. Du nur bringst die Welt ins Lot. Fester Halt bist du, o Gott. Amen.